Ja? Aber wenn du denkst, oh, keiner kümmert sich um mich und du hast schon alle ausgewrungen und dann soll Gott noch obendrein noch ein bisschen was tun, das wird nicht funktionieren, weil es einfach Unglaube und ein Lebensstil der Unabhängigkeit ist. Der Trost Gottes kommt, wenn wir auf den menschlichen Trost verzichten. Ja, eine Schwester hat mir neulich erzählt, sie hat es jahrzehntelang so gemacht, immer wenn sie frustriert war, rannte sie in die Stadt und kaufte sich eine Bluse. Und deswegen hat sie so viele Blusen, dass sie nicht weiß, wo sie damit hin soll. Ja? Wir machen es vielleicht anders. Ja? Wir Männer, ja? Wir kaufen uns einen Sportwagen oder eine Harley oder, ja? Oder irgendwas anderes. Ja? Oder eine Modelleisenbahn. Ja? Ja, wir haben so viele Dinge, mit denen wir uns trösten. Manche trösten sich mit Süßigkeiten. Ja? Und dann wundern sie sich, ja. So viele Dinge, die einfach uns angeboten werden, wo wir uns trösten können. Und wir sollten Acht haben, wenn wir frustriert sind. Und wer wäre nicht frustriert in dieser schrecklichen Welt? Dann sollen wir dem Tröster Gelegenheit geben, dass er kommen darf und dass er uns trösten kann. Und das ist das Erste. Die Herzen sollen getröstet werden. Ja, dass wirklich jede einzelne persönlich glaubt, Gott ist mein Gott und er hat mich lieb. All diese wunderbaren Dinge, die wir finden im Wort, werden dann real. Und dann sagt Paulus, okay, das Nächste, das klingt hier so wie ein Satz, so dumm, 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 das geht alles ineinander über. Das sind Phasen. Nur getröstete Herzen sind bereit für das Nächste, was dann hier beschrieben ist. Vereinigt in Liebe. Herzen, die nicht gesättigt sind, die nicht getröstet sind, die nicht den persönlichen Kontakt zum Himmel haben und da erleben, dass sie Geborgenheit haben, werden nie und nimmer bereit sein, sich in Liebe vereinigen zu lassen. Niemals werden sie das zulassen, weil sie voller Konkurrenz sind, weil sie voller Machtbestrebung sind, weil sie die anderen ausbeuten und ausnutzen und weil sie niemals zulassen, dass sie einfach sich hingeben können und offen sein können und mit den anderen verbunden sein können für ein höheres Ziel. Sie können das sagen, sie können das reden, sie können das so tun, als ob, aber sie können es niemals in ihrem Herzen. Niemand von uns schafft das. Nur wenn alle unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Liebe, nach Wert, und wir alle haben das. Bitte, hier sollte niemand sein, der sagt, puh, ich bin schon viel darüber hinaus, ich brauche keine Anerkennung. Du weißt nicht, was in deinem Herzen ist. Wir alle haben diese Bedürfnisse, wir sind so geschaffen. Aber diese Bedürfnisse sollen von Gott gestillt werden. Gott möchte uns diese Aufmerksamkeit, diese Zuwendung, diese Wertschätzung geben. Wir alle brauchen Wertschätzung, alle. Und Gott will sie uns geben. Und wenn er sie uns gibt, dann werden wir gesättigt und dann sind wir bereit, wirklich uns verbinden zu lassen in den Herzen. Nicht in der Lehre, nicht in der Organisation, nicht in menschlichen Machtstrukturen, sondern im Herzen. Das ist etwas total anderes. Und dieses Werk will der Heilige Geist tun mit uns. Und auch das ist noch nicht das Ende. Sondern wenn die Herzen vereinigt sind in Liebe, nicht aus Zwang, in Liebe, das ist freiwillig. Ja? Du kannst nicht Vertrauen befehlen. Ja? Der General auf dem Kasernenhof, der muss nicht große Erklärungen abgeben. Er ist der General und er sagt etwas und die Sache wird gemacht. Ja? Und es ist ihm egal, ob die Leute ihm vertrauen oder nicht, die sollen einfach tun, was er sagt und der Rest ist ihm egal. Ja? Aber so geht es nicht in der Gemeinde. Und wir können nicht sagen, ich bin der Hauskreisleiter und deswegen, weil ich der Leiter bin, musst du dich unterordnen. Du kannst mal versuchen, mit deinen Kindern zu sagen, ja, wenn du einen Haufen kleine Kinder hast, ja, sagen, ich bin der Vater und weil ich der Vater bin, müssen sich alle unterordnen. Du wirst Rebellen heranziehen. Und wenn sie im jugendlichen Alter sind, werden sie wahrscheinlich Steineschmeißer oder irgend so etwas werden. Sie ordnen sich dir unter, wenn du ihnen dienst, wenn du sie lieb hast, ja? Wenn du ihnen dein Herz gibst. Ja? Und wenn du zeigst, du nimmst deine Verantwortung als Vater wahr, dann sind sie bereit zu hören. Aber nicht, weil du der Vater bist. Das Konzept verstehen die nicht. Das gibt es in der Welt, im Geschäft oder so, da versucht man das. Aber ein kluger Chef würde auch so etwas nicht tun. Er wird immer das Vertrauen versuchen zu erwerben der Leute. Und das ist, was Gott tun will, einfach uns persönlich zu dienen, uns frei zu machen von diesen ganzen Igel-Mechanismen, die wir da so haben, und dann uns zu vereinigen in Liebe, nur damit wir ein schöner Verein sind. Nein, weil noch etwas Größeres kommen soll. Und das wird hier dann beschrieben. Das klingt so theoretisch wieder, typisch Paulus. Der häuft da so die Dinge aufeinander und uns vergeht da hören und sehen. Aber wenn wir das wirklich mal so anschauen, zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und wir könnten jetzt, ich habe nicht die Zeit dazu, wir sollen ja schließlich durch die Apostelgeschichte kommen, wer weiß, wie weit wir da kommen in den wenigen Abenden, die uns noch bleiben. Aber immerhin, wir könnten uns Zeit nehmen, durch die Bibel gehen und sehen, wie echte Einheit immer ein gewaltiges, übernatürliches Wirken freigesetzt hat. Immer. Und zwar, offensichtlich funktioniert das im Negativen in der Welt des Teufels. Siehe Babel, der Turmbau zu Babel. Ja? Ein Volk, eine Sprache, ein Ziel, und sie beginnen nach diesem Ziel zu handeln, und sogar Gott muss herabkommen und ihnen bescheinigen, es wird ihnen nichts mehr verwehrt werden. Diese Einheit, die auch der Teufel schaffen will, setzt enorme, übernatürliche Kräfte frei. Und so ist es auch bei Gott. Der Teufel hat ja nichts erfunden. Er hat ja nur die Prinzipien Gottes alles für sich irgendwie total umgedreht. Und bei Gott ist es genauso. Denk an Jericho. Ja, das ganze Volk, ein Jubelgeschrei. Und Gott kommt und eine gewaltige Kraft wird freigesetzt und diese Mauern von Jericho fliegen einfach auseinander. Und viele, viele andere Passagen würden uns dasselbe zeigen in der Bibel. Denkt an die erste Chronik, glaube ich, Kapitel 5, die Einweihung des Tempels. Interessanterweise 120 Priester. In totaler Harmonie singen und spielen sie, in totaler Harmonie. Sie singen und spielen. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke. Und das ist Gottes Plan. Haben wir nicht gestern schon Römer 15 uns angeschaut oder war ich dann in einer anderen Versammlung? Also das letzte Mal. Römer 15, einander annehmen und dann mit einem Munde Gott loben, das kriegen wir nicht mit Chorübstunden hin, sondern das kriegen wir hin, indem unsere Herzen berührt werden von Gott und dann zusammen verbunden werden. Wenn die Herzen verbunden sind, werden wir mit einer Stimme auch Gott loben. Und wofür das Ganze? Zu Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit soll kommen, das ist, was wir brauchen. Und die kommt nicht irgendwie und irgendwann zustande, sondern dann, wenn wir bereit sind, ein Werk Gottes an unseren Herzen zuzulassen. Dann kommt die Herrlichkeit. Und genau das ist hier beschrieben. Dieser gewaltige Superlativ hier von Paulus ist eigentlich ein anderes Wort für Erweckung. Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das ist Christus einfach. Das ist die Realität, dass er durch uns als Gemeinde sich ausdrücken kann in unserer Stadt, in unserem Gebiet, wo wir wohnen, so wie er das möchte. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob Christus persönlich gegenwärtig wäre, ja, oder ob die Gemeinde seinen Dienst ausführt. Er kann ungehindert durch die Gemeinde in der Stadt und in der Region sich ausdrücken und den Menschen dienen, so wie wenn er persönlich da wäre. Das ist das Ziel Gottes mit jeder einzelnen Gemeinde, sei sie noch so klein und noch so verborgen. Das ist, wie Gott das haben möchte, dass Christus repräsentiert wird in jeder Gemeinde. Und das bedeutet, Menschen kommen mit Fragen, mit Nöten und nicht wir rätseln rum und wir schlagen in Seelsorgehandbüchern rum und wenden irgendwelche Prinzipien an, die im Prinzip richtig sind. Ja? Und manches Mal funktioniert es und manches Mal wiederum nicht. Ja? Sondern wir haben aus dem Schatz von Gottes Weisheit die eine richtige Antwort. Und das Ding sitzt Volltreffer. Und der Nächste kommt mit dem gleichen Problem und Gott gibt eine total andere Antwort. Und als Christus gedient hat, wie war das? Jeder, der kam wegen Heilung, wurde gesund. Das ist, was die Bibel mir sagt. Du sagst, ja, aber das war Christus. Nun, Apostelgeschichte 5 und manche andere sagen, manche andere Schriftstellen, die Kranken wurden gebracht und jeder wurde geheilt. Da war Christus immer noch unter ihnen und diente genauso wie vorher. Nur mit dem einzigen strategischen Vorteil, er konnte jetzt an vielen Orten durch den Heiligen Geist gleichzeitig sein. Da war Christus in den verschiedenen Städten gleichzeitig dort gegenwärtig. Und diese Dimension, wir könnten auch sagen, das ist Vollmacht. Das ist Leben in der Befähigung Gottes. Diese Dimension kommt als Stufe 3. Und jetzt im Moment, das ist mein persönlicher Eindruck, als Volk Gottes, so wir charismatischen Leute, ja, wir sind jetzt am Beginn von Stufe 2. Jetzt kommen die Vorbereitungen, die Reinigungsarbeiten, die Demontagearbeiten, ja, die Zäune und die Selbstschussanlagen werden abgebaut und die Hunde werden eingeschläfert oder ins Tierheim geschickt oder irgendetwas. Ja. All diese Mauern, das wird abgebaut, damit Gott uns dann zusammenbringen kann. Und wir werden das sehen. Das ist wiederum ein persönlicher Eindruck, den ich sage. Wir werden sehen, wie Gott übernatürlich Menschen, die nie miteinander was zu tun haben wollten, aus den extremsten Ecken des Leibes Christi auf einmal zusammengebracht werden. Und wie Gott einfach übernatürlich Menschen zusammenfügt und Gemeinden und Dienste und Werke zusammenfügt. Wir werden auch sehen, wie Menschen versuchen werden, ihr Imperium zu bauen im Namen der Einheit. Wir werden das auch sehen. Und wie gewaltige Strukturen errichtet werden, die alle kommen mit dem Anspruch, der Gemeinde zu dienen und zu nützen. Aber es ist Menschenwerk und es ist wiederum der Versuch von Herrschaft von Menschen über Menschen aufzubauen. Und das wird nicht funktionieren und das wird eines Tages wieder alles mit lautem Getöse zusammenbrechen. Also warum sollen wir anfangen, da mitzuarbeiten, wenn das eh keine Verheißung hat? Sollen wir das doch gleich sein lassen und in dem sein, was Gott für uns hat, damit wir nicht nach 5 Jahren sagen, meine Güte, ich war so aktiv, aber leider in der falschen Sache. Lass uns doch gleich in das Richtige hineingehen. Das ist Gottes Plan für unsere Zeit. Die Herzen sollen getröstet werden und dann, wenn sie vorbereitet, verbunden zu werden. Die Einheit, die die Bibel beschreibt, ist eine Einheit im Geist. Und ich war so blöd. Und meine Vorstellung über Einheit war die, ja, wenn du meine wunderbare Lehre übernimmst, dann können wir eins sein. Du musst nur deinen religiösen Schrott beiseite legen, nimm meine wunderbare Lehre an und dann können wir eins sein. Und ich habe so sehr in meinem Herzen und auch mit vielen Taten einfach dazu beigetragen, dass Mauern aufgebaut wurden. Gott hat mich so überführt und ich will mit diesem Zeug nichts mehr zu tun haben. Gott hat gesagt, Einheit ist im Geist und ist nicht in den Gedanken, auch nicht in der richtigen Lehre. Und Einheit bedeutet nicht, der andere muss sich verändern, sondern Einheit bedeutet, ich nehme ihn an als mein Bruder, als meine Schwester, wenn sie Jesus haben. Nicht Ökumene mit dem Dalai Lama oder so etwas. Ja? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und da ist Gott dran, jetzt zu wirken. Und ich war so begeistert, ihr Lieben, als ich vor wenigen Wochen erst das im Worte Gottes gesehen habe. Lass uns jetzt zur Apostelgeschichte gehen. Wieder. Wir sind ja bei Apostelgeschichte, ne? Ja, man muss ein bisschen das ausloten, das ist ja klar, damit das auch alles Sinn macht. Und da habe ich etwas gesehen, das hat mich so umgehauen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Nach dieser wunderbaren Pfingstpredigt dann, die Petrus dort hält, Vers 37. Und dort siehst du, wie Gott daran arbeitet, sich genau das vorzubereiten, was ich eben gezeigt habe aus dem Kolosserbrief, in ganz anderem Vokabular. Ja, aber es geht um dieselbe Sache. Hier dient der Heilige Geist durch Petrus den Ungläubigen, und zwar in solcher Kraft, dass es heißt, es drang ihnen durchs Herz. Wir haben so wenig Resultate, weil wir noch gar nicht im Heiligen Geist predigen. Wenn wir im Heiligen Geist predigen, so wie er ungehindert wirken möchte, dann werden wir dasselbe sehen. Es dringt den Leuten durchs Herz. Jetzt haut es ihnen den Kopf voll manchmal. Aber nach der Bibel, es dringt durchs Herz. Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer, kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, es dringt durch. Und hier siehst du, es drang ihnen durchs Herz. Ach, überhaupt, wie geht's da weiter? 4,12, es dringt durch bis zur Scheidung von Mark und Bein, Seele und Geist, ja. Und dann heißt es, siehst du, die Passage kenne ich nicht mehr auswendig. Das müssen wir uns anschauen. Hebräer 4. Das ist nämlich genau, worum es hier nachher dann mit anderen Worten wiederum geht. Ein Richter, Vers 4,13, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er macht das Wort scharf und es dringt durch, und zwar bis dahin, wo die Motive sind, und deckt auf und macht offenbar die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens. Wir würden heute sagen, Motive. Warum tue ich etwas? Warum bin ich Hausgastleiter? Warum bin ich Pastor? Warum bin ich dieses? Warum bin ich jenes? Warum mache ich das eigentlich? Ja, da wirkt das Wort einfach und deckt Motive auf, wo wir etwas tun aus eigener Ehre, um uns einen Namen zu machen und so weiter und so weiter. Okay, das war ein kleiner Ausflug zu diesem Vers. Es drang durch. Lass uns doch das beten, dass wir lernen, wieder so im Heiligen Geist zu fließen, dass wir predigen können, dass es durchdringt. Dann werden wir nämlich auch das haben, dass die Leute dann kommen und wie bei Petrus sagen, was sollen wir tun? Heute ist das Problem in den meisten Gemeinden, die Leute kommen rein, sind irgendwie halb bekehrt oder angechristelt oder irgendwie so etwas. Und statt dass sie da sitzen und den Mund halten mit offenem Notizbuch und nur immer die eine Frage mitbringen, Gottesdienst, was soll ich tun? Kommen sie und sie wissen alles, was wir anders tun sollten. Sie wollen uns sagen, was wir tun sollen. Und sie haben 1000 Ideen, 1000 Vorschläge und sie mäkeln an dieses rum und die Predigt ist zu lang und der Lobpreis ist zu dies und das und jenes und so weiter. Ja, da ist keine Gebrochenheit da. Sie haben nicht kapituliert vor dem lebendigen Gott. Sie treten einem Verein bei. Das ist so eine harmlose Vereinsmentalität. Aber das ist eigentlich nicht ihr Problem, sondern das liegt daran, dass wir ihnen das Verkehrte angeboten haben. Wenn wir einen heiligen Gott repräsentieren, dann werden sie vor dem kapitulieren. Und dann kommt diese Gebrochenheit, was sollen wir tun? Da werden sie alle ihre Weisheit beiseite tun und werden sitzen und dann können wir sie lehren. Und dann geht das Wort hinein, ja, weil nicht immer diese ganzen Blockaden da im Kopf sind. Ja, aber bei Freud eigentlich klang das ein bisschen anders. Und irgendwie C.G. Jung hat mir das auch ein bisschen anders erklärt. Und du predigst dir den Mund fusselig und im Kopf geht es immer nur ratter, ratter, ratter. Und sie versuchen das alles mit ihren eigenen Konzepten irgendwie in Einklang zu bringen. Aber wenn Leute kapitulieren vor Gott, sind sie total offen und dann kommt das Wort rein und dann passiert wirklich was, da wird wirklich was aufgebaut. Das ist, was wir haben wollen, das gebe uns der Heilige Geist, wie Petrus zu predigen. Es dringt durchs Herz, oh Halleluja, das wollen wir haben. Können wir nachher auch beten? Und dann siehst du auch diese Leute, ja, die so angefangen haben, sie konnten dann leben. Und viele Male hat man versucht, ohne dieses Ereignis der Kapitulation und der Hingabe aus tiefstem Herzen, versucht, das nachzumachen. Und alles, was herauskam, waren menschliche Imitate. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, Vers 42, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Es kam über jede Seele Furcht, es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und wir können hier versuchen, eine große Landkommune zu machen, ja, aus dieser Gemeinde und sagen, wir teilen jetzt alles miteinander und wir machen jetzt alles irgendwie zusammen. Wir werden trotzdem nicht sehen, dass täglich Menschen errettet werden. Weil davor das andere einfach noch nicht da war, diese innere Zerbruch, diese Kapitulation. Wenn das nicht da ist, du kannst was organisieren, aber das lebt einfach nicht. Und das erkennst du daran, wenn der Organisator, der Leiter des Werkes auf einmal weg ist, dann bricht alles zusammen. Und das ist ein Beweis, dass es nicht Gott ist. Ja, was von Gott ist, das kommt vom Himmel und es überwindet die Welt und kann auch den Weggang des Leiters überleben. Und hier in dieser schönen Passage, wo also beschrieben wird, wie sie nach dieser Kapitulation dann unter der Herrschaft Gottes gelebt haben, da ist eine Formulierung, weil ich viele Wochen lang und noch länger eigentlich studiert habe über das Herz in der Bibel und da hat mich dieser Ausdruck auf einmal interessiert, die Schlichtheit des Herzens. Wenn du eine Luther hast, dann steht da sogar die Einfalt des Herzens. Ja, und dann werden wir ein bisschen irregeleitet und wir denken, das hat was mit ihrem niederen Intelligenzquotienten zu tun oder so etwas. Ja, das ist, was uns bei dem Wort Einfalt einfällt. Aber hier heißt es die Schlichtheit des Herzens. Und preis dem Herrn für meinen Computer, der eine griechische Konkordanz hat, ein griechisches Lexikon. Wie gesagt, ich kann nicht Griechisch, aber ich kenne die Knöpfe, die ich drücken muss, um das nachzuschlagen. Und da habe ich geschaut, was steht bei Schlichtheit des Herzens. Ich wollte wissen, was war mit ihrem Herzen los? Was hatten die da? Ja, was war das Besondere? Schlichtheit des Herzens. Ja, haben sie alle sich irgendwie grau angezogen und möglichst wenig Make-up und irgendwie sehr schlicht irgendwie? Oder was war mit denen los? Ja, so bunte Krawatten, sicherlich nicht Siegfried. Ja, also ganz schlicht mehr so. Ja, oder was war das eigentlich? Ja, Schlichtheit. Und dann gucke ich das nach, ich falle bald vom Stuhl, Schlichtheit, wörtlich übersetzt. Jetzt halte ich fest, da wärst du nie drauf gekommen, ich jedenfalls auch nicht. Ohne Steine. Herzen ohne Steine. Und dann erst in dem übertragenen Sinne heißt es klar, aufrichtig, Geradheit. Klarheit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Aber wörtlich heißt es, ohne Steine. Na, da klingelt es uns bei uns Bibelkennern doch. Und wahrscheinlich bei 95% von unseren geschätzten Zuhörern fällt uns jetzt ein, Hesekiel 36, nicht wahr? Das ist doch, was du auf der Zunge hattest. Super. Lass uns da hingehen. Das ist eine der schönsten Beschreibungen, wo eben der neue Bund, unsere neue Beziehung zu Gott seit Golgatha eben beschrieben wird. Und dort, du denkst, ich hole sehr weit aus und ich pflücke mal hier ein Blümchen und da irgendwie und wir schnuppern mal da. Das hat alles einen durchgehenden Faden vom ersten Moment an, wo ich hier angefangen habe. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ganz genau. Ja, und das wird gleich alles zusammenkommen. Und wir sehen, das macht alles Sinn. Kolosser 2, Hebräer 4 und jetzt die Schlichter des Herzens und Hesekiel 36, die wir sehen. Das ist alles eine Geschichte. Wir reden immer noch über einen kleinen Punkt hier, über was der Heilige Geist an uns tut. Hesekiel 36, ab Vers 25, ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Halleluja. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten oder meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Halleluja. Hier sehen wir das Wesen des christlichen Lebens beschrieben. Und Gott sagt nicht, sie werden daran zu erkennen sein, dass sie sonntags zusammenkommen. Und sie werden daran erkennbar sein, dass sie immer alle Halleluja sagen oder so etwas. Sondern das Wesentliche für Gott sind nicht äußerliche Dinge, sondern ein neues Herz, eine Veränderung des Herzens. Das ist, was Gott uns anbietet in diesem neuen Bund, diesen Zugang, den wir zu ihm haben, durch Jesus. Durch Jesus zum Vater. Und er macht eine Veränderung. Eine Freisetzung, das steinerne Herz wird weggenommen und stattdessen kommt ein fleischernes Herz. Und das ist, was der Geist Gottes tun möchte. Genau das ist jetzt dran. Für uns hier heute Abend und in den nächsten Wochen und Monaten und für das Volk Gottes überhaupt. Was ist der Unterschied zwischen einem steinernen und einem fleischernen Herz? Nun, von außen vielleicht, die mögen sehr ähnlich aussehen. Vielleicht sogar ein steinernes Herz, sagen wir mal aus Marmor. Das kann richtig, richtig dekorativ aussehen. Richtig schön irgendwie, ja? Aber es hat ein Problem. Es kann nicht fühlen. Es ist nicht lebendig. Es ist nur schön, aber tot. Und Gott möchte uns lebendig machen für ihn und füreinander. Das ist, was Gott tun möchte. Und ein fleischernes Herz ist imstande, mit ihm zu fühlen, zu erleben, was er fühlt. Zu begreifen, das findet er schön, das findet er schrecklich, das findet er wunderbar, das findet er grauenhaft. Mit Gott zu fühlen, das ist, was Gott uns geben möchte, dass wir nicht mehr kleine Kinder bleiben, sondern dass wir heranwachsen und dass wir seine Bürde, seine Last teilen können. Und dass wir empfinden können, so wie er. Das ist, was, wonach er sich sehnt, dass er das mitteilen kann. Dass nicht nur die Segnungen uns wichtig sind, sondern dass wir danach suchen, einfach sein Herz kennenzulernen. Und im Moment ist es, glaube ich, so, dass immer noch die Segnungen im Mittelpunkt stehen und der Heilige Geist macht eine Verschiebung und sagt, das war bis jetzt. Und die Segnungen wie Heilung und Wohlergehen und materielle Versorgung, das sind alles echte biblische Segnungen und Verheißungen. Aber wir werden sie doch in der Fülle erst erleben, wenn sie nicht das Erste sind. Wenn sie nicht den ersten Platz einnehmen, sondern der erste Platz wirklich der Herr ist. Und wo wir ihn suchen, einfach weil wir ihn lieb haben, weil wir eben dieses erste Gebot erfüllen möchten. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand, mit all deiner Kraft. Halleluja, das ist, was Gott möchte. Wenn dieses Fleisch an dein Herz kommt, dann werden wir sensibel für ihn und dann werden wir mitbekommen, wo wir bis jetzt in den Dingen des Alltags den Heiligen Geist betrübt haben. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist so sensibel ist und er hat ein Problem. Wir sagen, ja wunderbar, Jesus hat ihn gesandt und er ist bei mir und er ist immer bei mir. Ja, das ist sein Problem. Das ist sein Problem. Er ist dazu verdonnert sozusagen, bei mir zu sein, wenn ich mir irgendwelchen Schrott im Fernsehen angucke. Dann möchte er manchmal gehen, aber er darf nicht, weil Jesus gesagt hat, er wird kommen und wird bei euch bleiben. Ja, und er möchte das mitteilen und sagen, das ist schrecklich, was du dir da anschaust. Ja, und wir sind so weit weg, unser Herz ist so wenig sensibel für Gott, dass wir das gar nicht mitkriegen. Hinterher merken wir es dann, wir fühlen uns nicht so toll. Aber das fleischerne Herz, was Gott uns geben möchte, wird bedeuten, in der Situation, bevor es überhaupt zu spät ist, wir merken, hey, das ist nicht sein Geschmack. Er möchte nicht, dass wir so übereinander reden. Er möchte nicht, dass wir diese Dinge tun. Er möchte nicht, dass wir in der Weise uns durchsetzen, unseren Vorteil suchen und über andere herfallen. Er möchte das nicht. Er ist betrübt. Und weil wir ihn so lieb haben, deswegen meiden wir diese Dinge. Nicht aus Gesetz, nicht aus Pflicht, nicht aus, ein Christ darf nicht mehr lästern. Okay, das ist ein hartes Opfer, aber das muss ich halt jetzt bringen, ja. Und dann bemühe ich mich, meinen Zynismus und meine Bosheit irgendwie ein bisschen akademischer und gebildeter und kultivierter irgendwie abzusetzen. Ja. Sondern dass das von innen kommt und dass wir spüren, einfach das ist böse, das ist gnadenlos und ich will nicht mehr so reden, ich soll nicht mehr so reden und das betrübt ihn und ich lasse das weg. Epheser 4, 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dann wird beschrieben, womit wir ihn betrüben. Und wir würden denken, ja, wenn wir in einen Pornoshop gehen, logisch, dann ist er betrübt. Nein, was heißt es da? Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Wir denken, das sind die normalen Alltagsunfälle. Und die Bibel sagt, das betrübt ihn und wir kennen ihn so wenig. Wir sind so weit weg von ihm, wir haben ein so hartes Herz, dass wir das gar nicht mitkriegen, wie er verletzt ist und wie er betrübt ist. Und dann wundern wir uns, warum auf einmal der Himmel wieder aus Erz oder aus Beton wird und warum wir nicht durchkommen und wir können machen, was wir wollen und es bewegt sich einfach nichts. Jesaja Kapitel 63, Vers 10. Sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Kann das sein, dass Gott gegen uns kämpft? Nun, wenn die Bibel ist, dann wohl. Du sagst, aber das ist Altes Testament. So, und was ist mit Jakobus? Gott widersteht dem Hoffärtigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Er widersteht dem Hoffärtigen. Wir sagen immer, Gott ist so gut und Gott ist auf meiner Seite. Ja, wirklich? Ja, wenn ich in Demut wandle und wenn Gott Raum hat, da eine Gebrochenheit in mir zu wirken. Aber wenn ich in Stolz einhergehe und mich erhebe über andere, die Bibel sagt, Gott widersteht mir. Da kann ich beten, da kann ich schreien, da kann ich machen, was ich will. Die Antwort Gottes würde nur darin bestehen, dass er versucht, mich zu überführen von diesem Stolz, dass ich davon wieder wegkomme. Gott widersteht dem Hoffärtigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und hier heißt es, ja, dass Gott seinen Geist so sehr lieb hat, so sehr schätzt, weil er ist der Verwundbarste, er ist nämlich da, der wirklich hier mit uns ist. Jesus ist auf dem Thron, der Vater ist auch dort, aber der Heilige Geist ist hier, wo die Sünde ist, wo das Unreine ist, wo all das Böse und das Gemeine ist, und er muss sich das alles mit anhören. Und Gott sagt, wenn er schon das auf sich nimmt, darunter zu gehen, ich werde ihn schützen. Und ich werde es nicht zulassen, dass jemand sich versündigt an meinem Heiligen Geist. Sie sind widerspenstig gewesen, sie haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Wann hast du das letzte Mal eine Predigt gehört? Gott kämpft gegen dich. Ja, da siehst du, wir sind in einer Traumwelt. Wir haben einen Fantasie-Jesus. Wir haben einen Fantasieverein gegründet und denken, das ist die Gemeinde Gottes. Wir leben in Traumwelten und der Heilige Geist als Geist der Wahrheit muss kommen und rausholen uns aus diesen Illusionen. Er muss uns herausholen und befreien, und in dem Moment ist das nicht schön. Aber wenn wir diese Illusion losgelassen haben, ist das sehr schön. Ja? Und wir haben so ein Gottesbild, ja, Gott ist so gut, er würde niemals etwas tun, was mir wehtut. Das ist doch Quatsch. Das erwartest du nicht einmal von deinem Zahnarzt. Wenn da gebohrt werden muss, dann muss gebohrt werden. Da kannst du nicht sagen, mein Zahnarzt hat mich so lieb, das würde er nie tun, der würde mir nie wehtun. Der sagt, Mann, ich will dir helfen. Und es ist nur kurz, aber du musst da durch. Und Gott muss nicht deine Zähne reparieren, sondern deine Seele. Und dann sagen wir, ja, aber Gott ist so gut, er wird nie zulassen, dass etwas passiert, was mich verwundet, was mich verletzt, was schwierig ist. So? Dann hat Gott wohl kräftige Fehler gemacht bei Mose, den er 40 Jahre in die Wüste geschickt hat. Und was war mit Josef? Verkauft und verraten von den Brüdern, in den Brunnen geworfen? Also in meiner Bibel sehe ich, wie Gott ganz anders mit Menschen umgeht, als wie ich bis jetzt immer gedacht habe. Und Gott musste mich so ernüchtern, das war ein Schock für mich, dass ich einen Fantasie-Jesus hatte. Der war so nett irgendwie. Aber der heilige Gott in der Bibel, er ist wirklich Liebe und deswegen einfach macht er eine Radikalkur. Und er dringt durch in unserem Leben und er arbeitet an unseren Herzen. So, das steinerne Herz wird rausgenommen und wir werden sensibel für Gott und damit auch sensibel füreinander. Wir fangen auf einmal an zu erkennen, wo wir den anderen mit unseren Taten, mit unseren Worten verletzen. Und wir übernehmen dafür Verantwortung. Wir werden nicht weiter so machen, wie ich das früher gemacht habe. Jemand kommt und sagt, du, das war nicht schön, was du gemacht hast, du hast mich verletzt. Ich sage, da ist das Problem, du bist total empfindlich. Bring doch diese Empfindlichkeit endlich zum Herrn, dass er dich davon befreit. Wenn ich jemanden verletzt habe, dann habe ich jemanden verletzt und dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Ja? Und dann kann ich sagen, du, das tut mir echt leid und das ist nicht meine Absicht gewesen, ja, und vergib mir bitte. Ja? Und wir werden sensibel und wir nehmen Menschen mit ihren Gefühlen ernst und wir nehmen sie wahr und wir sagen, sie haben eine Würde. Und wir beginnen auf diese Weise mit ihnen umzugehen. Und da fangen wir an, umzusetzen. Ja, einer achte den anderen höher als sich selbst. Vorher, das ist alles nur Schein, das ist nur Theorie. Aber da beginnen wir wirklich, den anderen zu dienen und hochzuheben und ihn als eine Person mit Würde zu respektieren. Und das ist, was der Geist Gottes tun will. Er will eine Reinigung bringen und eine Freisetzung bringen, damit wir sensibel werden für ihn und füreinander. Und wir können einander nicht lieben, solange da ein steinernes Herz ist. Wir kriegen all diese Dinge gar nicht mit. Wir sind sogar so gepanzert und so massiv, dass wir gar nicht erlauben würden, dass jemand kommen darf und kann sagen, du hast mir da Unrecht getan. Ja? Sofort gehen wir zum Gegenangriff über und sagen, siehst du, das ist dein Problem. Und Gott möchte, dass wir da zart werden, dass wir empfindsam werden füreinander und dass wir aufeinander Acht haben und dass wir einander achten und höher achten und schätzen. Und das können wir nur, wenn diese Operation an unserem Herzen da ist. Und Gott kann kommen. Gott kann dieses harte Herz rausnehmen. Vor 14 Tagen oder 10 Tagen, ich habe es erlebt in einem Gottesdienst und der Heilige Geist wirkte. Nicht sehr spektakulär, ja, aber sehr tief. Und ich betete mit einem bestimmten Bruder. Und es war nicht viel zu sehen irgendwie, aber ich habe gebetet, dass der Geist Gottes kommen soll und soll göttliche Barmherzigkeit bringen. Und es war äußerlich nicht viel zu sehen. Weißt du, was passiert ist? Er kam zu Hause und er wurde so überwältigt von Gottes Liebe, von Gottes Erbarmen, fing an, für seinen Vater zu beten und hat zum ersten Mal in seinem Leben für seinen Vater geweint. Dann hat er für seine Mutter gebetet und das hat ihn so gepackt. Und dann hat der Geist Gottes gesagt, jetzt rufst du deine Mutter an. Dann rief er seine Mutter an und hat ein paar liebe Worte ihr gesagt und fing dann an zu weinen. Dann fing sie an zu weinen. Und Gott kam mit Macht einfach in diese ganze vertrackte Beziehungsgeschichte da hinein. Weil sein Herz angerührt war. Weil Gott da was weich gemacht hat und lebendig gemacht hat. Das ist, worum es geht. Und dann erleben wir, wie unsere Ehen verbessert werden. Dann erleben wir, wie wir bessere Väter werden. Und wie auf einmal wir uns wundern, wie leicht es ist, die Kinder zu führen und wie gerne sie gehorsam sind. Die Bibel sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir sind immer schnell, auch als geistliche Väter oder Leiter, ja. Wir sehen immer schnell die Rebellion, aber die Bibel sagt, ihr Väter, reizt die Kinder nicht zum Zorn. Also das ist mehr ein Gebot an die Väter als an die Kinder, stimmt's? Und das ist im Geistlichen genauso. Du kannst einen so harten Führungsstil in deinem Hauskreis haben und du kannst sagen, die sind alle Rebellen. Keiner achtet mich, keiner tut, was ich sage. Ja, schau mal an, was du vielleicht tust. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, kann dazu führen, ob sie sich widersetzen und irgendwie um ihre Freiheit kämpfen oder ob sie ihr Herz uns geben. Die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Ihr Väter, reizt die Kinder nicht zum Zorn. Und ich glaube auch, Gott sagt, ihr Pastoren, reizt eure Gemeindeleute nicht zum Zorn. Ihr Hauskreisleiter, reizt eure Leute nicht zum Zorn. Und wenn da was ist, dann fragt sie, du, habe ich irgendwas gemacht? In letzter Zeit merke ich irgendwie, da ist nicht mehr so ein Blickkontakt und wir freuen uns nicht mehr so einander. Habe ich irgendwas mit dir gemacht? So gibst du Gelegenheit, den Leuten das Ding aus ihrem Herzen auf den Tisch zu tun. Dann kann man darüber reden und dann kann man einander vergeben. Und dann geht es nicht darum, wer hat jetzt Recht. Ja, wir wollen nicht mehr Recht behalten, wir wollen den Bruder behalten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja? Du kannst Recht behalten, ja, und bist den Bruder los und fühlst dich wunderbar, weil du im Recht bist. Aber du kannst auch sagen, Mann, es ist nicht mein erstes Ziel, Recht zu behalten. Mein erstes Ziel ist, ich will den Bruder behalten. Und das ist, was Jesus sagt an Motivation. Warum sollen wir hingehen und einander dienen? Halleluja. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Dass wir sensibel werden, dass wir Gottes Last bekommen für die Nationen und für die Unerreichten. Über 10.000 Volksgruppen, die noch niemals überhaupt nur den Namen Jesu gehört haben. Geschweige denn, dass es bei ihnen eine Gemeinde gibt, dass sie das Evangelium irgendwie ausgelebt sehen können. Und es ist auf Gottes Herzen, dass das Evangelium dorthin kommt. Und wenn wir ein fleischernes Herz bekommen, wir werden anfangen zu beten, nicht aus Pflicht, aber von innen heraus, für die Nationen. Und das wird uns treiben. Und dann werden wir beginnen, Anteil zu nehmen. Dann sagen wir, ja, wer arbeitet überhaupt unter diesen, Völkern dort hinten irgendwie in Sibirien oder in Nordindien? Wer arbeitet überhaupt? Wir fangen an, uns Gedanken zu machen. Und Gott fängt an, uns zu bewegen. Und Gott sagt, jetzt wirst du beten, jetzt wirst du dort jemanden unterstützen und so weiter. All das kommt von innen heraus, weil unser Herz bewegt es auf einmal. Wir bekommen etwas von Gottes Last. Und wir fangen an zu verstehen, Gottes größte Not ist die Gemeinde. Wir haben das Potenzial, wir haben die Technik, wir haben das Know-how, wir haben das Geld, wir haben alles. Wir könnten, wenn wir entzündet wären von Gottes Geist und wir brennen würden für ihn, wir könnten innerhalb von 20, 25 Jahren das Evangelium an die Enden der Erden bringen, zu jedem Stamm, zu jeder Nation. Und die Bibel sagt, Matthäus 24, 14, dann wird das Ende kommen. Und darum sagt Petrus, wir sollen den Tag seiner Wiederkunft beschleunigen. Was wir 2000 Jahre gemacht haben, ist zu verzögern. Und wir müssen Buße tun über dieses. Alles, was uns interessiert, ist unser kleines Tal und unsere Gemeinde und unser Städtchen. Wir können hier ganz Aarau gewinnen. Und wir sind der Wiederkunft des Herrn nicht einen Schritt näher gekommen. Weil Jesus hat nicht gesagt, er kommt wieder, wenn ganz Aarau gewonnen ist. Er kommt wieder, wenn alle Nationen das Evangelium gehört haben. Das heißt nicht, dass Evangelisation in Aarau nicht wichtig ist. Hier sind ja die Missionare, hier sind ja die zukünftigen Lobpreisleiter und die Leiter von Waisenheimen und AIDS-Krankenhäusern und all das. Die sind da draußen. Und die warten darauf, dass sie gepflückt werden und dass sie reinkommen und ausgebildet werden. Ja, da laufen sie da draußen rum. Sehen manchmal sehr abenteuerlich aus. Ja, aber das sind sie. Ja, die schon alles verloren haben, die Outlaws, die Kaputten, die in Leder da rumlaufen oder den Kopf voller Drogen haben. Das sind die Missionare, das sind die Powerleute, die Gott sich holen wird. Glaub mir das. Nicht das satte Bürgervolk. Dann zu vergessen. Das werden die Letzten sein, aber die wird Gott holen. Wow. Also alles, wenn wir das alles zusammenfassen, in den 3 Minuten, die ich jetzt noch habe. Wir brauchen ein Werk des Heiligen Geistes, dass unser Herz weich wird, dass wir Gott wirklich persönlich kennenlernen, dass wir erleben, wann Gott sich freut und wann Gott weint. Der kürzeste, habe ich neulich in meiner Bibel gefunden, in meinem Computer, der kürzeste Vers der Bibel. Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers in der Bibel. Zeig mir einen kürzeren. Jesus weinte. Er sieht Jerusalem, er weint über diese Stadt, er weint über Städte, er weint über diese Situation da mit Lazarus. Er ist ein lebendiger Gott, ihm geht das was an und wir machen manchmal so unsere Sache, als wenn uns das überhaupt nichts anginge. Und wir sollen in seine Nähe kommen, dass wir ihn kennenlernen. Ja? Und dass wir dann von ihm berührt werden, von ihm angetrieben werden und sein Verlangen in uns lebt. Aber in einem steinernen Herz lebt gar nichts. Das kannst du in der Glasvitrine zur Schau stellen, aber da lebt nichts da drin. Und Gott möchte lebendig machen. Und das kommt, wenn wir sagen, gib mir doch diese Sicherheit in dir, dass ich erlaube, dass du mich demontierst, dass ich erlaube, dass du diese ganzen Dinge raustust, dass du offenbar machst, dass das Feuer der Reinigung kommt. Leider haben wir keine Zeit mehr, aber ich kann es wenigstens mal erwähnen. Malachi 3, 1 bis 4 ist ein Wort des Herrn für das Volk Gottes jetzt. Das weiß ich, weil es aus den verschiedensten Ecken weltweit kommt einfach und jetzt auf einmal so hervorgehoben wird. Und das ist, was Gott tun will. Dort ist gesprochen, er kommt in einer überraschenden Weise und er wird sitzen und er wird reinigen und er wird das Silber läutern, damit wir wieder Menschen werden, die Opfergaben, so heißt es da, Opfergaben bringen in Gerechtigkeit. Bevor wir nicht gereinigt sind, wir können gar keine richtigen Opfergaben bringen. Und Gott wird ein Werk der Reinigung tun. Und du wirst das sehen in den nächsten Monaten und Jahren. Was wir bekommen werden, ist eine Welle des Feuers Gottes. Reinigung, Umkehr, Buße. Du wirst es an allen Ecken hören. Und wir brauchen das. Und das wird uns zu wirklicher Freude führen, die nicht angekurbelt ist und menschlich gemacht ist, sondern die wirklich echt ist und die stark ist und die unser Leben bereichert. Und dann sind wir imstande, mit den Freunden uns zu freuen und mit den Weinenden zu weinen. Dann sind wir echt, ja, und nicht mehr solche charismatischen Überflieger, sondern wir können Menschen wirklich trösten, können Liebe geben. Oh, Halleluja. Okay, Lieben, wir werden einfach jetzt eine Zeit haben, wo wir persönlich reagieren, wo wir den Heiligen Geist einladen, wo wir ihm sagen, ich bin bereit, oder vielleicht sagst du ihm nur, mach mich bereit, ich bin noch nicht bereit, aber mach mich bereit, wo wir ihm bereit. Und wir sagen, das möchte ich und das begehre ich, das verstehe ich, das ist ein Schatz, dieses fleischerne Herz, ein Herz ohne Steine. Vielleicht fragst du, Herr, wo sind die Steine? Zeig mir die Steine. Und er zeigte die Unversöhnlichkeit und die Härte und das Richten und das Besserwissen und das Missbrauchen von geistlichen Dingen, um andere irgendwie platt zu machen. Was auch immer, da können so verschiedene Dinge sein. Das geht auch die Anna gar nichts an, aber das geht dich etwas an und den Herrn. Und wenn wir sagen, Gott, zeig mir die Steine, hol die Steine raus, er tut es. Er tut es. Und wir werden das nicht nur so beten, sondern das beten wir die nächsten Wochen und Monate. Und wir werden sehen, Gott berührt uns und Gott tut da etwas. Halleluja. Das ist die Vorbereitung für ein tieferes Werk des Heiligen Geistes. Oh, Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du nicht der bedrohliche Gott bist, der uns fertig machen will, der uns strafen und abmahnen will und uns irgendwie all die miesen Punkte irgendwie vorführt, um uns klein zu machen, sondern du lädst uns ein, näher zu kommen zu dir, an dein Herz. Lädst uns ein, in Reife und Mündigkeit deine Kinder zu werden, die nicht mehr kleine Babys sind, die nur versorgt werden und die von gar nichts wissen, was auf dem Herzen des Vaters ist, sondern die Anteil nehmen und die Partner werden und die ein Stückchen mit Verantwortung übernehmen für das, was auf deinem Herzen ist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du heute Abend hier bist. Mit sanfter Macht Herzen zu Jesus zu führen, Herzen zu verändern, Herzen zu schmelzen, Herzen weich und empfindsam und berührbar zu machen, mit Liebe anzufüllen und mit Feuer, die brennen für Jesus, die brennen für seine Ziele, die brennen für das, was für ihn wichtig ist, was für ihn an erster Stelle ist. Herr, wir kommen heute Abend zu dir und wir sagen dir,